Moin, hier kommt dein Gartencoach extra. Lass dich überraschen.
Moin aus dem schönen Hamburg. Ihr schreibt mir immer ganz tolle Nachrichten auf Instagram. Ich bekomme Mails von euch und Fragen, Wünsche für Podcast-Folgen. Das finde ich super. Vielen Dank dafür. Ich bin total gerne mit euch im Austausch. Die ein oder andere Frage, die kann ich auch immer gleich beantworten. Manchmal telefonieren wir auch. Dann habe ich mir jetzt überlegt, ich sammle ein paar Fragen und mache für euch eine Antwort-Podcast-Folge. Wenn dir das Format gefällt, dann lass mich das doch wissen. Schreib es mir entweder in die Kommentare oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram. Dann mache ich das in Zukunft gerne öfters. Gehen wir auch gleich rein. Der Sven hat mich angeschrieben. Er möchte gerne wissen, wie er schönen Rasen bekommt. Ich glaube, allein über diese Wortkombi, schöner Rasen, könntest du Bücher schreiben. Ich glaube, es gibt auch Bücher über das Thema. Sven, eins kann ich dir definitiv mitgeben. Rasen braucht Pflege. Ganz viel Pflege. Rasen ist eine der pflegeaufwendigsten Pflanzungen, die du bei dir im Garten haben kannst. Was kannst du bei der Rasenpflege falsch machen? Du kannst ihn vor allen Dingen, und ich denke, das ist ja die größte Fehlerquelle bei der Rasenpflege, wenn du ihn falsch mähst. Der ein oder andere, vielleicht auch du, denkt sich, prima, wenn ich meinen Rasen nur kurz genug runter mähe, dann brauche ich da nicht jede Woche im Sommer raus, sondern vielleicht nur jede zweite, vielleicht nur jede dritte Woche, bis der Rasen dann wieder hochgewachsen ist und dann mähe ich ihn wieder ganz kurz ab. Das ist natürlich machbar, wenn du aber einen schönen Rasen haben möchtest, dann ist das leider nicht der richtige Ansatz. Ein zu tiefes Mähen belastet den Rasen. Es kann zu Gelbfärbung kommen und tatsächlich auch zu mehr Unkraut, zu mehr Moos. Die optimale Schnitthöhe für Rasen 4 cm, 5 cm im Sommer. Weiterhin Rasen regelmäßig mähen. Macht man dies in einem zu, ich nenne es jetzt mal großzügigem Rhythmus, dann schneidest du mit einem Rutsch viel zu viel von der Rasenblattmasse ab. Die Gräser haben dann mit einem Schlag ganz viel Grün verloren und das ist schlichtweg einfach Stress. Wenn du deinen Rasen zu kurz mähst, dann kann dies zu Stress und zu Krankheiten führen. Das Gras hat dann schlichtweg einfach weniger Energie zur Verfügung, um gesund zu wachsen. Dann sollten deine Rasenmähmesser, die sollten auch scharf sein. Bei stumpfen Messern, da gibt es einen unsauberen Schnitt. Ist auch nicht schön, das mag das Gras auch nicht so gerne. Ausgefranste Grashalme, die sind anfälliger für Krankheiten. Also für mich auf dem Treppchen, auf Top 1, was ist wichtig bei der Rasenpflege? Richtig mähen. Regelmäßiges Mähen in korrekter Höhe. Dann habe ich mir mit der Mia geschrieben und wir haben sehr nett uns ausgetauscht. Mia wollte wissen, was denn für mich, also ich jetzt, Jessica, was denn für mich so die wichtigsten Dinge im Garten sind. Jetzt gar nicht so in Bezug auf Gestaltung, sondern so eher grundlegend. Das kann ich auch sofort und gleich beantworten. Das Wichtigste für mich im Garten, schlechthin, stress dich nicht. Wer ein Stück Garten bewirtschaften darf, darf sich glücklich schätzen. Garten und Gartenarbeit, Natur, Pflanzen, Tiere können dir ganz viel zurückgeben. Im Garten zu sein, das ist für mich pure Freude, ja fast schon Luxus. Auch wenn ich ab und zu mal auf die Knie fallen muss, um da was zu wursteln. Aber trotzdem genieße ich wirklich jeden Augenblick im Garten. Zeit im Garten, zu gärtnern, mich mit den Pflanzen auseinandersetzen, vielleicht auch etwas ernten, das ist einfach wunderschön. Das macht Spaß und das sollte man für sich tun, nicht für seine Nachbarn. So, gleich nach Spaß haben im Garten kommt für mich etwas, ja, eher Nüchternes, aber es ist essentiell grundlegend wichtig. Du solltest die Standortbedingungen bei dir im Garten kennen und du solltest wissen, wo deine Gartenpflanzen bei dir im Garten einen guten Standort, ein gutes Zuhause finden können. Ich werde dazu auch eine Podcast-Folge machen, die wird heißen Standortbedingungen, Standortamplitude. Die beiden gehören nämlich ganz eng, sind die miteinander verzahnt, beschreiben zwar etwas unterschiedlich, aber sie gehören zusammen. Ich denke mal, diese Folge, die wird vermutlich August, September, da habe ich die eingeplant. So, und auf dem dritten Platz auf meinem Treppchen, was ist mir da auch super wichtig? Das ist vielleicht nur ein Ding von mir, aber ich finde, ein aufgeräumter Garten sieht einfach schöner aus als so ein Garten, wo überall die Gartengeräte rumfliegen. Ist sowieso nicht schön, Gartengeräte gehören gepflegt, ist ja auch ein Invest. Wenn dann noch die Töpfe über die Terrasse rollern, vertrocknete Pflanzen irgendwo rumstehen, dann hast du da vielleicht tatsächlich regulär Sperrmüll noch stehen, alte Gartengeräte, die eigentlich weg müssen. Ich finde, so etwas generiert allein beim Anblick schlechtes Chi, sage ich jetzt einfach mal, Energie. Ich finde, das trifft es einfach am besten. Weil jedes Mal, wenn du da auf diesen Haufen alter, kaputter Gartenstühle guckst, die ja eigentlich längst schon hätten entsorgt werden müssen, dann macht das bei dir keine gute Energie. Nein, du ärgerst dich dann, dass es da hässlich aussieht. Du ärgerst dich über dich selber, weil du es noch nicht geschafft hast, endlich mal zum Recycling Center zu fahren. Und du ärgerst dich darüber, dass du jetzt nicht zum Recycling Center fahren kannst, weil du musst jetzt die Kinder aus der Schule abholen. So, das sind meine Top 3. Ist doch eine wunderbare Kombi. Hab Spaß im Garten. Achte auf die richtigen Standortbedingungen. Räume auf. Ines hat mir auch geschrieben. Ines hat mir geschrieben, sie hat nur einen ganz kleinen Garten. Und sie wollte wissen, ob ich ihr vielleicht ein paar Gehölze empfehlen könnte, also Sträucher für ihren Garten, die ein bisschen mehr Benefit mitbringen, als vielleicht einfach nur einmal zu blühen und den Rest des Jahres. Da passiert dann einfach nichts mehr, dann sind die einfach nur da. Liebe Ines, ja, solche Pflanzen gibt es. Das sind die sogenannten Vier-Jahreszeiten-Gehölze. Vier-Jahreszeiten-Gehölze, das sind Pflanzen, die in, Klammer auf, fast, Klammer zu, jeder Jahreszeit attraktive Eigenschaften mit in deinen Garten bringen und sorgen halt für über einen großen Zeitraum für etwas Besonderes bei dir. Diese Pflanzen bieten dir in, Klammer auf, fast, Klammer zu, jeder Jahreszeit andere Reize, sei es durch Blüten, Früchte, Herbstfärbung, interessante Rinde oder auch Wuchsform für den Winter. Denn der Winter, das ist die Zeit für Strukturen und Formen bei dir im Garten. Natürlich habe ich dir auch ein paar Beispiele mitgebracht. Da hätten wir die Zieräpfel. Das ist eine große Familie an Pflanzen, die Malus. Da gibt es unterschiedliche Sorten, aber der Zierapfel, der bringt dir gleich mehrere Dinge für deinen Garten, nämlich im Frühjahr weiße bis rosa Blüten und meistens auch in einer absoluten Hülle und Fülle. Im Sommer dann grünes Laub und im Herbst geht es dann los. Einmal haben die Zieräpfel eine wunderbare Herbstfärbung und sie kriegen natürlich, es ist ein Apfel, auch wenn es ein Zierapfel ist, kleine Früchte, kleine Äpfel und die sind oft auch ganz lang anhaftend bis in den Winter. Jetzt stell dir vor, du hast da diesen Zierapfel bei dir im Garten, die ganzen kleinen roten oder gelben Äpfelchen, die hängen dann noch dran und dann fällt Schnee auf deinen Zierapfel. Das sieht doch ganz wunderbar aus. Ähnlich auch mit Viburnum opulus, dem gewöhnlichen Schneeball. Auch der blüht Mai, Juni, weiße Doldenblüten, ganz viele Blüten. Auch der hat im Herbst rote Beeren, orange-rote Herbstfärbung bei den Blättern. Und im Winter hast du dann einmal diese Beeren, die lang am Strauch hängen und dazu auch noch eine interessante, insgesamt Struktur, markante Knospen. Auch weiß im Mai, Juni blüht Sambucus nigra, der schwarze Holunder. Die Blüten, die duften nicht nur schön, die kannst du auch in der Küche verwenden, ebenso wie die im Herbst kommenden schwarzen Beeren, sehr lecker. Dazu hat der schwarze Holunder eine gelbe Herbstfärbung und im Winter sieht er auch ganz interessant aus. Schau dir mal die Rinde etwas genauer an. Wen mag ich persönlich sehr gerne? Das sind die Zierquitten, die Chenomeles. Als ich damals in der Baumschule meine Lehre gemacht habe, da hat mein Meister mir eine Eselsbrücke für diesen botanischen Namen mitgegeben. Er hatte eine Quittenblüte in der Hand, überreichte sie mir und sagte, das ist für die schönen Mädels. Zierquitte auf botanisch, Chenomeles. Im Frühjahr leuchtende rote Blüten, März, April, manche auch weiß, manche auch rosa, dichtes grünes Laub den Sommer über und dann im Herbst gelbe duftende Früchte, dazu eine wunderbare Herbstfärbung, im Winter interessante kompakte Struktur und dieser Strauch hat auch noch Dornen. Du kennst meinen Podcast, wer kommt jetzt? Wir sagen es jetzt alle mal zusammen, die Felsenbirne, Amelanchier. Ja, auch die blüht im April, Mai weiß, kleine wunderbare Sternenblüten, im Sommer blaugrünes Laub, im Herbst dunkle Beeren und dazu eine orange-rote Herbstfärbung. Zum Winter hin erscheint dann die silbergraue Rinde. Ich würde dir empfehlen, wenn du dir eine Felsenbirne holst, immer mehrstämmig, dann aufasten. Die Felsenbirnen, die sind nämlich nicht so dicht belaubt. Das ist eher ein etwas lichteres Laub. Da kommt noch ganz viel Sonnenstrahl auf den Boden unter der Pflanze. Die kannst du nämlich wunderbar unterpflanzen. Eine unterpflanzte Felsenbirne sieht einfach großartig aus und du hast den Platz bei dir da im kleinen Garten gleich doppelt genutzt. Oben hast du da dein Vier-Jahreszeiten-Gehölz mit Blüten, mit Herbstfärbung, mit Beeren und unten drunter kannst du dann ein wunderbares Vier-Jahreszeiten-Beet anlegen. Darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Hör da doch gerne mal rein. Dann kam noch eine Nachricht von Olli rein. Olli wollte wissen, ob es Stauden gibt, die uralt werden. Ja, Olli, das kann ich dir sofort beantworten. Gibt es. Es gibt manch eine Pflanze da bei dir im Staudenbeet, die schafft problemlos 20 Jahre und mehr. Dazu gehören vorneweg auf jeden Fall Pfingstrosen. Die werden uralt. Aber alt werden auch Taglilien, die Himerokallis. Für den Halbschatten bei dir im Garten Waldgeißbart, der wird auch alt. Funkien werden auch ganz alt, die Hosta, Eisenhut, Alpenveilchen, Elfenblume, Hasselwurz. Nicht zu vergessen Lenzrose, Maiglöckchen, Wiesenstorchschnabel. Die Martina, die hat auf eine meiner Stories geantwortet. Ich habe regelmäßig Stories auf Instagram, wo ich euch frage, über was ihr eine Podcast-Folge hören wollt. Und Martina wünscht sich Ideen für die Gestaltung einer Yoga-Ecke im Garten. Dachte ich mir, das ist doch eine schöne Frage. Yoga draußen im Garten, ich denke, das kann sehr erfüllend sein. Vielleicht auch viel angenehmer, wenn du da draußen an der frischen Luft bist, in der Natur, als wenn du da irgendwo auf einer Yogamatte in der Ecke von deinem Wohnzimmer dich dahin lümmeln musst. Habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, wie würde ich mir meine Yoga-Ecke oder überhaupt meine Ecke für Sport im Garten herrichten wollen. Wie sollte das aussehen? Was wären so für mich ein bisschen die Rahmenbedingungen? Ich wohne ja hier in der schönsten Stadt der Welt, im wunderbaren Hamburg. Eines wird in so einer Großstadt immer wichtiger und das ist der Sichtschutz. Ich denke, gerade wenn ich Sport machen würde bei mir da im Garten, wäre es mir schon wichtig, dass ich da ein bisschen Privatsphäre habe. Also wenn ich da bei mir zum Beispiel im Garten sitze und ich habe da ein intellektuelles Buch in den Händen, dann kann gerne mein Nachbar gucken, dann winke ich auch zurück, dann ist das für mich okay. Wenn ich da aber auf dem Boden liege, auf meiner Yogamatte, dann wünsche ich mir ein bisschen Abstand, ein bisschen Sichtschutz. Deswegen, liebe Martina, für mich sozusagen Top 1, wenn du dir deine Yoga-Ecke im Garten anlegen möchtest, dann ist das für mich Sichtschutz. Damit meine ich keine geschnittene Ligusterhecke, keine Eibenhecke. Man ist ja schon mit Yoga im Garten. Man soll den Garten ja auch wahrnehmen können. Man ist ja ein Teil da draußen von allem. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man dort auf zwei Art und Weisen Sichtschutz generiert. Einmal einen Sichtschutz sozusagen im Rücken von deinem Platz und dann Sichtschutz zu den Seiten und nach vorne hin hast du es offen. Im Grunde genommen, wenn du dir das bildlich vorstellen möchtest, denk mal an so einen alten, ehrwürdigen, mit Leder bezogenen Ohrensessel. Diese alten Sessel, wenn du dich reinsetzt, dann knatscht das auch ein bisschen und das Leder gibt dir dann auch diesen ganz typischen Ton von sich. Dann legst du deine Arme auf die Armlehnen, lehnst dich zurück und du hast im Grunde genommen in deinem ganzen rückwärtigen Bereich hast du einen Schutz aus diesem Ohrensessel oder Lehnstuhl. Du fühlst dich darin sicher, geborgen, abgeholt. Das ist ein ganz altes Gefühl in uns drin, das kommt noch aus der Zeit, als wir vor dem Säbelzahntiger weggelaufen sind. Da war es wichtig, dass wir einen Ort haben, der uns auf der einen Seite schützt, dass uns niemand in den Rücken fallen kann, dass wir aber auch nach vorne gucken können, wo ist da die Bedrohung bzw. wer kommt da gerade auf uns zu. Dieses Lehnstuhlprinzip ist für mich ein ganz grundlegendes System, wenn ich mit Sitzplätzen im Garten arbeite, aber auch grundsätzlich mit Aufenthaltsplätzen, die Qualität haben sollen. Wir können ja einmal das Gegenteil machen. Stell dir mal vor, Martina, du nimmst jetzt deinen Stuhl und stellst den einfach so mittemang auf die Rasenfläche. Und jetzt setz dich mal gefühlt da drauf, kannst es auch gerne bei dir zu Hause ausprobieren. Es sitzt sich dort nicht gut. Du fühlst dich da nicht gut aufgehoben und du wirst dort mitten auf der Rasenfläche auch nicht in deinen Yoga-Flow kommen. Also für eine Yoga-Ecke, Bordecke, aber auch für einen Sitzplatz im Garten gilt, hab einen Schutz im Rücken, hab links und rechts Seitenlehnen, wie bei einem alten Lehnstuhl und nach vorne möchtest du die Füße ausstrecken, da ist sich, da ist offen. Für eine Yoga-Ecke fände ich richtig schön im Rücken, vielleicht ein Spalier, eine Rankwand, da können dann einjährige Pflanzen hochwachsen, vielleicht schwarzäugige Susanne oder wenn du das mit etwas Praktischem kombinieren möchtest, kannst du da natürlich auch Erbsen hochwachsen lassen oder Kapuzinerkresse. Für den Duft, auf Duft kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, finde ich nämlich auch noch ganz wichtig, vielleicht eine schöne Kletterrose, die kannst du da an der Rankwand hochwachsen lassen. Dann hast du da einen schönen geschlossenen Sichtschutz, den richtest du dann so aus, dass der vor allen Dingen dann zu deinem Nachbarn oder wo auch immer du den Schutz brauchst, vielleicht ist ja auch ein Fußweg direkt bei dir am Grundstück, da kommt dann diese Wand dahin. Da hast du dann erstmal Schutz, dahinter bist du safe, da kannst du dann Yoga machen. Zu den Seiten eher etwas lichten Sichtschutz, damit du ja auch in deinen Garten gucken kannst. So weit geschützt, dass du als Sportlerin dahinter ein bisschen verschwindest, aber trotzdem, wenn du dich dann da bei deiner Yoga-Übung nach vorne guckst, du durchgucken kannst und weiterhin Teil des Gartens bist. Für mich ganz klar, was würde ich da für meine Sportecke setzen? Ich würde mit Gräsern arbeiten. Mit mittelhohen Gräsern, vielleicht mit dem Kalamagros des Karl Förster. Chinaschilf eignet sich auch ganz wunderbar. Da kannst du durchgucken. Das ist aber auch dicht genug, dass du als Sportlerin dahinter verschwindest. Weiterhin bringen Gräser nicht nur einen optischen Effekt, sondern der Wind, der bringt ja die Grashalme in Bewegung und dann rascheln die so ganz hübsch. Das Rascheln von Gräsern oder auch bei Bambus, das hat für mich eine ganz beruhigende Wirkung. Ich kann mir ja noch weiterbringen, man kann mit Klanghölzern arbeiten oder mit einem schönen Windspiel. Gut fände ich auch eine Wasserschale, Solarpumpe rein, das plätschert so schön. Dann hast du da schon mal eine wunderbare Soundkulisse für deine Übungen. Jetzt kommen wir wieder zurück auf die Kletterrose. Duft darf natürlich nicht fehlen, wenn du da draußen bist und du willst dich da entspannen, machst die Augen zu, konzentrierst dich auf deinen Körper, da kann Duft zusätzlich noch unterstützend wirken. Duftpflanzen wie Lavendel, Jasmin oder auch Kräuter, Oregano, Rosmarin, die zaubern dir auf der einen Seite einen schönen Duft in die Nase und wenn du dann mit Kräutern arbeitest, hast du auch gleich noch den Benefit, die kannst du dann auf deinem Rückweg von der Yoga-Ecke gleich mitnehmen und in der Küche was Feines zaubern. So ein Bereich bei dir im Garten, ein Bereich für Sport, der bedarf aber auch nochmal der praktischen Überprüfung. Ganz klar, der Untergrund sollte natürlich eben sein, dass du dich da nicht verletzt, wenn du da Rasen hast, dann kannst du auf dem Rasen wunderbar deine Yogamatte ausbreiten. Aber wohin mit der Yogamatte nach der Sporteinheit? Immer wieder rein und raus schleppen, das ganze Material. Vielleicht hast du ja da zusätzlich auch noch andere Sportgeräte, vielleicht ein paar Bänder oder Bälle oder mit was auch immer du Sport treibst. Ich bin eher der Typ Gewichte heben. Die willst du ja nicht nach jeder Sportsession da einmal wieder quer durch den ganzen Garten kraiolen und wieder zurück. Ich könnte mir vorstellen, eine Aufbewahrungsbox, so eine wetterfeste Gartenbox für deine Yogamatte, für deine Schaumstoffblöcke. Da gibt es wirklich hochwertige Boxen, die sind auch dicht, die sind wirklich wetterfest. Bei so einer Box, wenn die stabil genug ist, dann kannst du oben auf den Deckel der Box, kannst du auch noch drauf sitzen. Da kannst du dich dann hinsetzen, ausruhen, vielleicht wenn du eine Pause machst, kannst auch dein Wasser auf dieser Bank abstellen, dein Getränk, vielleicht nimmst du dir ja auch Obst mit, das kannst du ebenfalls da oben draufstellen. So eine Aufbewahrungsbox im Garten, die kann auch helfen, den inneren Schweinehund, schon wieder Sport, ein bisschen klein zu machen, weil du hast dann da deine komfortable Ecke, das Gras raschelt, das Wasser spielt, das plätschert, die Rosen duften und du kannst dir deine frische Obstschale mitnehmen, stellst die auf die Box oben drauf, kühles Getränk, machst deine Yoga-Einheit und anschließend gibt es dann zur Belohnung eine Erfrischung bei dir in der Yoga-Ecke. Neulich im Kundengespräch, da wurde ich gefragt, wenn ich Jessica das erste Mal bei einem Kunden in den Garten komme. Was sehe ich da in diesen ersten Minuten? Was speichere ich ab? Worauf achte ich? Was nehme ich wahr, damit ich dann anschließend mit meinem Kunden in die Gartengestaltung einsteigen kann? Ich denke, allein darüber könnte ich eine ganze Podcast-Folge machen, aber hier in Kürze, was ich meinem Kunden auf seine Frage geantwortet habe. Im Regelfall kenne ich das Grundstück vor der eigentlichen ersten Besichtigung schon. Ich gucke mir jedes Grundstück im Internet an, gibt es ja genügend Möglichkeiten, und weiß also schon vorher, ob das ein eher nach Süden ausgerichtetes Grundstück ist, eher nach Norden. Ich weiß, ob es da große Bestandsgebäude drumherum gibt, große Bestandsbäume, die also auch noch Schatten werfen können. Im Regelfall bitte ich meinen Kunden aber auch, mir ein paar Fotos zu schicken, damit ich mir vorher schon ein Bild von dem Grundstück machen kann. Wenn ich dann das erste Mal den Garten betrete, habe ich also schon mal eine gewisse Grunderwartung, was ich dann dort vorfinden werde. Ich weiß also schon, ist das eher sonnig, ist das eher schattig. Meistens hatte ich mit meinem Kunden ja auch ein Vorgespräch. Er hat mir dann von seinen Sorgen und von seinen Wünschen auch berichtet. Wenn ich dann dort im Garten stehe, dann gucke ich mir als allererstes die, ich sage jetzt mal, Charakteristik des Grundstücks an. Gibt es da Höhenunterschiede? Gibt es da Gefälle? Gibt es Senken, Kuppen, natürliche Geländeformen oder ist das einfach nur gerade? Nach der Topografie kommt für mich der nächste Blick einmal auf den Boden. Am besten irgendwo in einer Ecke, wo nicht Staudenbeet ist, sondern möglichst ja naturbelassen. Ich gucke mir den Boden an, nehme vielleicht auch eine kleine Fingerprobe, reibe dann den Boden in der Hand und habe dann schon so ein Gespür dafür, ob das eher was Trockenes, Sandiges ist oder etwas total Nährstoffreiches. Humoses sieht man auch an der Farbe. Das kannst du auch an den Pflanzen erkennen. Ist da alles voll mit Brennnessel dort in den Ecken, wo halt nicht gezuppelt wird, dann kann das schon mal ein Indikator dafür sein, dass das ein recht nährstoffreicher Boden ist. Ich halte also Ausschau nach typischen Zeigerpflanzen. Das sind Pflanzen, wenn die bei dir im Garten vorkommen, dann gibt es dort ganz bestimmte Standorteigenschaften. Sehe ich da im Garten ganz viele Königskerzen, Sedumarten, Thymian, dann ist das vermutlich ein trockener Garten. Brennnessel, Giersch, Klettenlabkraut, stickstoffreich, Vogelmiere, Hirtentäschel, dann ist das ein eher lockerer Boden. Solche Zeigerpflanzen, die helfen mir zur ganz schnellen Ersteinschätzung von einem Standort. Das hilft einem für den allerersten Eindruck. Eine Bodenuntersuchung bringt natürlich genaueren Aufschluss, aber für den ersten Blick, Zeigerpflanzen helfen mir. Im Grunde genommen mache ich also die klassische Bestandsaufnahme. Ich habe jetzt ein Gefühl für die Standortbedingungen. Ist das sonnig? Ist das schattig? Ist das ein trockener Garten? Ein nasser Garten? Wie sind da die Bodenbeschaffenheiten? Die Grundlage sozusagen. Ich achte dabei auf drei Dinge. Erstens, gibt es Pflanzen, die sich in diesem Garten wiederholen, die auch noch gut aussehen? Dann weiß ich, das sind Pflanzen, auf die kann ich dann später in der Gartengestaltung setzen, weil die haben da die Zeit ohne mich und ohne Gärtnern hervorragend alleine im Garten überlebt, in Anführungszeichen. Da weiß ich, mit diesen Pflanzen kann ich arbeiten, die fühlen sich dort zu Hause. Mein zweiter Blick, der geht dann allgemein auf den Zustand, was kann bleiben, was kann weg. Und drittens, für mich der interessanteste Blick, gibt es irgendein Genius Loci? Ja, Genius Loci, der Geist des Ortes. Gibt es irgendetwas Einzigartiges in diesem Garten? Gibt es da irgendetwas Charaktervolles? Irgendetwas, was die Identität dieses Gartens ausmacht? Das können unterschiedliche Dinge sein. Das muss nicht immer die große, ehrwürdige Eiche da im Garten sein. Das kann zum Beispiel ein schöner Ausblick sein. Eine räumliche Verbindung vielleicht in die Landschaft, in die Felder. Meine allererste Podcast-Folge, die habe ich über so einen Garten gemacht. Das war wirklich schön. Du hast oben auf der Terrasse gestanden, über den leicht abfallenden Garten, in die Tiefe der Felder, der Landschaft gesehen. Es war wunderschön. Ein ganz traumhafter Blick. Da musstest du im Garten gar nicht viel machen. Also Genius Loci, Sichtbeziehungen können das sein. Ein schöner Blick, eine Landmarke, eine räumliche Verbindung. Zum Beispiel, wenn du ein Grundstück am Wasser hast. Da brauchst du meiner Meinung nach in deinem Garten gar nicht viel machen. gegen eine große Wasserfläche, da kannst du gar nicht angärtnern, das ist einfach nur mitreißend. Genius Loci, das können aber auch bestimmte Pflanzen sein. Vielleicht hast du da eine ganz charakteristische Pflanzengruppe bei dir im Garten oder halt besagten Solitärbaum. Muss ja nicht gerade die Eiche sein, kann ja auch etwas Kleineres sein. Bei mir im Garten, mein Genius Loci, ich habe den Garten übernommen, da stand ein großer Rhododendron drin. Das ist mein Genius Loci. Der steht da so prominent bei mir im Garten. Jedes Mal, wenn du in den Garten gehst, wenn ich in meinen Garten gehe, dann fällt der Blick auf dieses Gehölz. Das kann aber auch eine topografische Geschichte sein, eine natürliche Geländeform, ein markanter Höhenunterschied. Das kann aber auch eine Baulichkeit sein. Vielleicht hast du da ja tatsächlich ein schönes Gartenhäuschen. Gartenhäuschen, da muss man nicht nur den Rasenmäher reinstellen. Vor das Gartenhäuschen kleine Terrasse, schön zwei Korbstühle hingestellt, drei, vier Hängeampeln noch aufgehangen, wo Erdbeeren drin wachsen, Solarlichterkette, super Genius Loci. Sitzplatz im Garten, Atmosphäre, Lehnstuhlprinzip, alles abgeholt, Haken dran, passt. So, manchmal ist das aber auch etwas Verstecktes, manchmal ist das tatsächlich auch etwas Altes, eine historische Nutzung zum Beispiel, Reste, Spuren von früheren Gestaltungen, die man in Szene setzen kann. Nach solchen Objekten halte ich Ausschau. Wenn es so etwas nicht im Garten gibt, weil es zum Beispiel ein noch komplett leerer Neubaugarten ist, dann höre ich meinem Kunden sehr genau zu, wenn er dann seine Wünsche äußert, wie er sich seinen Garten vorstellt. Und ganz oft ist dort ein potenzieller Genius Loci Wunsch in seiner Liste drin. Diesen Genius Loci, den platziere ich in Gedanken als erstes oder ich habe ihn schon im Garten, dann weiß ich, das ist ein ganz zentraler Punkt, zu dem meine Gartengestaltung in irgendeiner Art und Weise führen soll. Ja, das sind so meine ersten Gedanken, die ich da habe. Das ist meine persönliche Basis, an so eine Gestaltung ranzugehen. So, und nun bin ich gespannt, ob dir dieses Format hier gefällt. Lass es mich doch gerne wissen. Bis dahin hoffe ich, du bist motiviert und inspiriert, jetzt gleich eine Sporteinheit zu machen. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören.